Zwei Flaschen Wein.
Dein Podcast.
Wenn möglich, bitte nachschenken.
De Bottles of Vino.
Zwei Flaschen Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast, jede Folge ein neuer Gast, und ich freue mich auch, dass ich diesmal an meiner Seite jemanden begrüßen darf aus Kunst, Kultur und Musik. Jetzt hat die Flasche geknackst gleich, weil er sich noch eine Weinschule eingeschenkt hat. Hannes Hengster ist heute bei mir. Hi Hannes.
Servus.
Wir starten die Folge tatsächlich heute mal ein bisschen besonders, und zwar nicht mit der besonderen Frage, die ich jedem stelle, sondern direkt mit einer Frage, die aus der Community kam, und zwar von Bernossi. Aha. Kennst du?
Ja.
Er hat gefragt, Hannes, Weinscholle oder Weinscholle?
Tatsächlich würde ich mich für Zweiteres entscheiden, die Weinscholle.
Herrlich, willkommen zu der zweiten Frage. Hannes, was für ein Wein wärst du?
Ja, ein Weißwein, weil die erste Frage war ja schon ein bisschen maßgebend. Ich stehe auf Weißweinscholle.
Gibt's auch Rotweinschollen?
Ja, gibt's tatsächlich. Ich wusste das bis vor ein paar Wochen auch noch nicht. Ich war letztens dann mal irgendwo in Bayern, also nicht in Franken, in Bayern unterwegs, und habe dann nur eine Weinscholle bestellt, und wurde ich auch gefragt, mit Rotwein oder Weißwein, und dann habe ich erstmal sehr perplex geguckt und habe natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ziemlich arschlochmäßig gesagt, na, mit Weißwein natürlich. So, aber dann wurde mir dann danach auch ein bisschen bewusst, okay, manche machen das tatsächlich mit Rotwein, was ich aber sehr pervers finde. Also ich bin irgendein Weißwein, den ich dann mit Wasser mischen kann.
Ja, das
Bio-Weißwein, den habe ich dabei, der schmeckt normal scheiße und mit Wasser ganz gut.
Wir hatten schon, als du gekommen bist, ja, Hauptsache ein Bio-Weißwein, aber der ist nur dann gut, wenn man ihn mit Wasser mischt. Aber Hauptsache Bio, hey.
Ja.
Ich habe dich jetzt nur ganz kurz und knapp angekündigt, aber du bist jemand, der sehr viele schöne Projekte hat. Kollektiv ist eines davon, du bist selber auch Musiker, du hast jetzt mit Tellerrand irgendwie eine Gastro aufgemacht auf dem ARG-Gelände auch. Ein vielbeschäftigter Mann, wahrscheinlich ähnlich wie ich, mit durchgehend Freizeitstress. Ich würde aber tatsächlich gerne jetzt auf das erste Projekt, das glaube ich für dich auch momentan so, du hast vorhin gesagt, das ist so mein Steckenpferd, oder hast du Steckenpferd gesagt?
Ich weiß nicht. Steckenpferdprojekt.
So ja, das, was, und zwar ist es das Kollektiv, das du gegründet hast oder mitbegründet hast, was jetzt auch vor kurzem angelaufen ist. Magst du ganz kurz erzählen, was das ist?
Ja, vielleicht gar nicht so kurz.
Dann gerne auch sehr lange, wir haben sehr lange Zeit.
Ja, gut. Das Kollektiv, also ich fange mal so an, dass ich vor 3 Jahren nach Dresden gezogen bin, und Dresden, eine sehr, sehr schöne Stadt mit einer klasse Subkultur, und mir hat es dort sehr gut gefallen, also wie man dort feiern kann, allgemein die Kulturszene, also gerade eben diese subkulturelle Szene, die Dresdner Neustadt ist ein Wahnsinnsviertel, wo so viel passiert, und klar ist es auch dadurch bedingt, dass es einfach der Osten ist und dort noch sehr viel Raum gibt, der frei ist und dort sehr viel entstehen kann. Aber mich hat dort einfach diese subkulturelle Szene und alles ziemlich begeistert. Und ich habe aber irgendwie so ein bisschen auch noch in Nürnberg gelebt zu der Zeit. Mhm. Also es war so ein bisschen in beiden Städten gelebt und hatte dann so diesen direkten Vergleich zu Nürnberg auch immer. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, also in Nürnberg fehlt da irgendwie ganz, ganz viel, so was ich in Dresden habe.
Ja.
Und dann bin ich letztes Jahr zurückgezogen nach Nürnberg und dachte mir, hier gibt es irgendwie noch so ziemlich viel zu tun, ziemlich viel zu verbessern. Und wie könnte dann man das machen? Und ich habe in Dresden die Gründung des Toller Rave e.V.s mitbekommen.
Die jetzt vor kurzem, glaube ich, ja auch die Sperrstunde abgeschafft haben. Ne? Das habe ich gelesen, ja.
Genau. Und da ist natürlich noch viel mit im Spiel, dass sie eher so Kampf gegen Rechts und sowas.
Ja.
Das hat mich aber so ein bisschen inspiriert, das ist eben dann dieses Kollektiv anzugehen. Ja. Das Kollektiv ist als einfach nur ein Zusammenschluss aus den ganzen Veranstalterkollektiven aus Nürnberg. Ist also natürlich auch eher aus der Nachtkulturszene entstanden. Also die ganzen Leute, die halt im Z-Bau, in der Daisy, in der Kantine und sowas ihre Partys feiern.
Ja.
Also die wirklich die Subkultur in Nürnberg prägen und
veranstalten. Von denen wir ja glücklicherweise auch schon so ein paar im Podcast hatten.
Ja, absolut, genau. Da waren ein paar dabei. Und naja, also bis jetzt war es irgendwie immer so, dass jeder immer nur sich beschwert, wie es in Nürnberg ist, die Zustände. Und naja, entweder man sitzt hier und belfert rum und ist froh, dass man...
Belfern ist ein schönes Wort.
Belfern ist ein wunderbares Wort, ja.
Rumbelfern.
Ja, und oder man und macht halt nichts oder man zieht dann nach Dresden, Leipzig, Berlin, wo man sich irgendwie eine bessere Kulturlandschaft erhofft. Aber irgendwie hatte ich so nicht das Gefühl, dass hier in den letzten, tatsächlich im letzten Jahrzehnt irgendwie sowas stattgefunden hat, dass man auch mal ernsthaft aus der Szene raus versucht, was zu ändern. Und weil es auch einfach super unorganisiert war. Also alle veranstalten irgendwie so gegen sich und wenig miteinander und naja, und das ja, dann habe ich eigentlich mal alle Leute angeschrieben, die auch eigene Kollektive haben, Partys veranstalten, habe gesagt, hey, wie wär's denn, wenn wir uns mal zusammentun?
Kurze Zwischenfrage, hattest du in der Zwischenzeit selber auch so ein Kollektiv, wo du selber auch Partys veranstaltet hast? Das heißt, du bist eigentlich auch aus der Riege raus oder war das dann direkt eigentlich so übergreifend, dass du gesagt hast, ich krieg das von euch jeweils mit und will euch jetzt einfach eher mal dazu animieren, unter einen Hut zu gehen? Weil es kann ja natürlich auch sein, dass da dann schon auch so ein bisschen so die ersten Gespräche sind, so warum macht der das jetzt halt so, mit welchem Eigennutzen, jetzt natürlich ohne jemanden ankreiden zu wollen. Oder warst du in der Zeit wirklich jemand irgendwie so Eigenständiges, der gesagt hat, jetzt versuche ich mal irgendwie so auf eigene Faust irgendwie euch alle unter den Hut zu kriegen, während ich eigentlich selber gar nicht aus dieser Veranstalterei komme?
Nee, natürlich auch mit viel Eigennutz dabei. Also ich veranstalte schon seit auch geraumer Zeit, sagen wir vor 5 Jahren irgendwie so das erste Mal mit dem Henny damals noch zusammen, der jetzt gerade Nachtbürgermeister in Mannheim geworden ist, letztes Jahr, damals im Haus 33 Desi Tabula Rasa Lack und Feder veranstaltet. Das war dann mal ein bisschen Pause, dann habe ich die Gründung von Laissez-Faire mitgemacht und dann seit letztem Jahr habe ich eben das Magische Theater gegründet, wir veranstalten in der Desi, also ich komme schon auch aus der Richtung.
Ja.
Und mir war klar, was es für Probleme eben für Veranstalter in Nürnberg gibt.
Ja.
Und deswegen habe ich da auf jeden Fall die Notwendigkeit gesehen, da irgendwas zu tun. Und wie gesagt, habe dann einfach mal alle angeschrieben, gesagt, lass uns doch mal treffen. So, es wäre doch cool, wenn man es sich einfach mal organisiert, allein schon für den Vernetzungseffekt.
Ja.
Also irgendein Kollektiv hat was jemand anders braucht und man kann sich's doch günstig leihen oder
Technik
jemand oder Skills oder Kontakte. Also allein schon dieser Vernetzungseffekt in der Szene ist Gold wert und
absolut,
der ist jetzt schon auch sozusagen geschehen. Also egal, was wir in Zukunft sozusagen erreichen, wir sind mittlerweile über 20 Kollektive, Vereine, Gruppierungen aus dieser Subkulturszene, mittlerweile auch nicht mehr nur aus der Nachtkultur, sondern auch Konzertveranstalter und alles Mögliche.
Okay,
und krass. Allein dieser Vernetzungseffekt ist schon super cool jetzt.
Sind Leute da auch auf dich oder euch zugekommen, die gesagt haben, absolut. Ich habe jetzt von euch gehört, ich will da mitmachen?
Ja, voll.
Und das ist natürlich dann schon das größte Lob an dich, das man bekommen kann.
Ja, oder? Natürlich. Also jeder weiß, dass die Notwendigkeit eigentlich besteht, dazu was zu tun. Also irgendwie versuchen, was zu ändern. Und gerade ist eine super Zeit. Und ich habe von vielen gehört, hey, wir hatten irgendwie schon dieselbe Idee, wussten aber nicht so richtig, wie wir es anstellen sollen. Und super, dass das jetzt mal passiert. Und ich habe schon das Gefühl, dass alle jetzt sehr begeistert davon sind und alle jetzt wirklich an einem Strang ziehen. Und dann war das ja, dann hat sich zur recht gleichen Zeit dann die Politbande ja auch noch gegründet, auf sozusagen parlamentarischer Ebene.
Ja.
Wollen wir gerne später nochmal drüber sprechen,
ja, klar,
über die Politbande. Und so gerade ist eine gute
Zeit. Der politische Zweig
dann eher
dazu irgendwie mit dem direkten Draht.
Und wir sind eher so außerparlamentarisch, wollen demonstrieren gehen und haben uns dann einfach alle getroffen und haben uns gesagt, na gut, wie stellen wir das an? Also ich dachte mir, klar, also wie kriegt man Sachen voran, wie baut man gesellschaftlichen Druck auf, wie bringt man was in die Mitte und regt den Diskurs an, einfach man geht auf die Straße und versucht möglichst tausende Leute zu mobilisieren, ist laut und steht für was ein.
Ja, und macht auf jeden Fall mal klar, irgendwie so, dass etwas existiert.
Genau, und wir müssen Gedanken einfach zeigen, dass wir da sind, weil die Szene war bis jetzt nie wirklich als geeinte Szene wahrnehmbar. Und die Stadt nimmt uns auch nicht wirklich wahr. Also die Stadt hat nicht wirklich Ahnung von der Nachtkultur. Und hat auch wirklich keine Ahnung, was wir eigentlich, also was die ganzen Veranstalter eigentlich für eine Kulturlandschaft hier bieten und natürlich auch auf freiwilliger und auf
ehrenamtliche Basis. Und trotz den Einschränkungen muss man ja dazu
sagen. Und da macht keiner groß die Kohle mit, sondern das macht man, weil man es geil findet.
Ja.
Und das würde man erst merken, wenn es nicht mehr da wäre, wie scheiße das wäre. So.
Ja.
Und deswegen
Aber das ist ein guter Satz, den du sagst. Ja. Man würde erst merken, wenn es nicht mehr da wäre.
Ja, dann
das
ist mit den meisten so. Ne?
Ja, klar. Die Frage ist natürlich auch irgendwie so, den Leuten, ich sag mal, die Leute, die da oben, so die Bösen, ist, glaube ich, gar nicht bewusst irgendwie, wie fördernd das tatsächlich auch manchmal ist und wie interessant Nürnberg sein kann, auch für Leute, die hierher kommen wollen.
Ja, also, eben. Also schau dir an, was mit Leipzig passiert ist in den letzten 15 Jahren. Die hatten, keine Ahnung, einen Zuwachs von 150.000, 200.000 Leuten in den letzten 15, 20 Jahren. Natürlich hat das auch, also klar, Osten und sowas, das sind auch andere Gründe, aber die haben einfach so eine unglaublich blühende Subkultur am Start und da ziehen die ganzen jungen Leute hin zum Studieren. Und Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt. Wir wollen eine Nürnberger Uni Mitte, in, keine Ahnung, 2025 auch so um den Dreh rum. Und dann muss Nürnberg einfach sehen, hey, wir müssen uns auch für die jungen Leute attraktiv machen. Ja, und momentan können wir mit anderen Großstädten in Deutschland sehr wenig mithalten. Also mit allen, sag ich mal, über 500.000 Einwohnerstädten sind es subkulturell nicht auf Augenhöhe. Also natürlich gibt es da auch noch andere Städte, wo man sagt, okay, ist auch nicht so geil. Vielleicht Stuttgart zum Beispiel.
Okay, aber das jetzt mal nicht über andere Städte.
Ja, aber selbst die feiern länger als bis 5 Uhr zum Beispiel. Ja, ne? Also
ich glaube, das mit der Sperrstunde ist gar nicht so das relevanteste Thema.
Nee, überhaupt.
Also ich glaube, das Relevante ist, würde ich irgendwie die Augen geöffnet zu kriegen bei den richtigen Leuten. Bei den Leuten, die einfach, ich sag mal, auch in einem Stadtrat sitzen und auch irgendwie sich selber irgendwie sowas auf die Fahne schreiben, wie Kulturhauptstadt 2025 werden zu wollen, aber eben dann nicht mit den Leuten zu agieren, die genau das bewerkstelligen können.
Ja, weil für die halt diese Nachtkultur, diese Subkultur gar nicht viel mit, also gar nicht in ihrem Kulturbegriff mit drinsteckt. Also das sieht man in ganz vielen Beispielen. Es gibt eine Kulturstrategie von der Kulturreferentin.
Zuerst mal die Kippe an, du hast die Zeit.
Also es gibt so eine Kulturstrategie, die Frau Lena, die Kulturreferentin, dann im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung geschrieben hat, wo sehr, sehr, sehr viele, also 160 Seiten langes Skript, wo sehr viele interessante Sachen dastehen, auch echt wie die Stadt das sieht. Also es ist wenig Bezug auf Nachtkultur und Clubkultur und Clubszene.
Ja.
Daran merkt man, dass die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber darin stehen auch Probleme der Stadt Nürnberg und da sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Probleme angesprochen, die wir auch ansprechen. Und man merkt, okay, die haben das so ein bisschen auf dem Schirm, sie haben aber gar keinen Plan, wie man es ändern soll.
Ja. Gab es schon Reaktionen von der Stadt?
Ja, absolut.
Also auch zu euch, zu Kollektiv irgendwie schon mal Kontakt jetzt aufgenommen oder kam eine Reaktion irgendwo?
Ja, also ich habe Anfang des Jahres mit dem Henny, mit dem Nachtbürgermeister aus Mannheim, der wird gerade sowieso überall irgendwie gebucht und soll darüber reden, weil dieses Nachtmanagement in Deutschland auch recht neu ist und jeder findet es recht interessant und jeder fragt sich, okay, wie macht man das genau? Und die in Nürnberg eben auch. Und die haben den dann eingeladen und dann hat der Henny gesagt, weil ich dem damals schon gesagt habe, ja, ich habe das so und so vor, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, wie ich es machen soll.
Ja.
Ich brauche Kontakte und ich weiß noch nicht so richtig, wie es angehen soll und ich weiß auch nicht, ob es sich lohnen wird, weil lohnt sich das, also wirklich da fett Aufwand reinzustecken oder kämpft man hier gegen Windmühlen und gegen eine Stadt, die sich auf Christkindl und Wurscht-Image ausruhen will? So,
Wurscht-Image, ne? Amtsschimmel auch immer ganz gern.
Ja, und er dann hat aber gesagt, nee, du mach das mal und dann hat er mich auch dann zu einem Treffen mitgenommen, wo dann mit zwei SPD-Stadträten auch gleich getroffen wurde, unter anderem mit dem Thorsten Bremen, der jetzt nächstes Jahr für den Oberbürgermeister kandidiert und die fanden das auch gleich mal sehr gut und wir hatten letzten Freitag beim Nürnberg Pop Festival bei der Konferenz auch einen Vortrag.
Grüße gehen raus an die Jäger.
Ja, genau. Und da hat sich dann auch im Anschluss gleich eine grüne Politikerin aus dem Kulturausschuss gemeldet, hat gesagt, hey, lass mal quatschen darüber.
Okay, cool.
Also die Stadt findet es schon gut, dass es jetzt auch vor allem einen Ansprechpartner gibt in der Szene. Und wir als Kollektiv bilden diesen Ansprechpartner, weil wir sozusagen repräsentativ für diese subkulturelle Szene da sind.
Okay.
Und das hat denen natürlich davor gefehlt. Also, und die sind froh, wenn es jemand gibt, mit dem sie reden können, denke ich. Aber ist auch die andere Frage, wie ernst man das gerade alles so nehmen kann, weil gerade nächstes Jahr Neuwahlen, gerade wollen sich natürlich alle in ein wunderbares Licht rücken und sind alle sehr gesprächsbereit. Ja. Und vor allem der Thorsten Bremen macht ja schon sehr, sehr viel Wahlkampf und ist überall dabei und aber auch die anderen. Also man muss da gucken, dass man sich jetzt irgendwie nicht für einen Wahlkampf instrumentalisieren lässt, sondern dass man echt da auch eine harte Linie fährt. Aber tatsächlich auch diese Gesprächsbereitschaft, die jetzt herrscht, mitnimmt und am besten schon versucht, vor den Kommunalwahlen echt irgendwas durchzudrücken.
Ja.
Also wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay, wir brauchen irgendwie Forderungen, so, okay, wo sind die Probleme? Wir müssen uns irgendwie auf 5 Sachen einigen, so, weil wenn es zu viel wird, dann wird es irgendwie zu schwammig.
Ja.
Dann haben wir 5 Forderungspunkte rausgeschrieben. Das
kannst du die auswendig aufsagen?
Die kann ich auswendig aufsagen. Boah. Vielleicht nicht so ganz flüssig, aber...
Ja, Gott.
Und zwar ist natürlich,
aber ich finde es super interessant, also wirklich, also hau die raus.
Ja, es ist die Änderung der Sperrzeitenregelung.
Mhm.
Es ist, denke ich, eben klar, dass es ein Relikt von vergangenen Zeiten ist und dass es absolut überholt ist und absolut nichts mehr mit unserer heutigen Feierkultur zu tun hat und dass es einfach komplett weg soll. Also wir sagen erstmal eine Änderung der Sperrzeitenregelung, weil uns am Anfang so diese komplette Abschaffung etwas utopisch vorkam. Aber mittlerweile, wo ja jetzt sozusagen die Rakete das auch hat, die haben wir ein halbes Jahr getestet und das war jetzt anscheinend erfolgreich und die haben jetzt keine Sperrstunde mehr, können durchfeiern bis 9. Und gerade jetzt kann man das aber auch fordern für andere Clubs, weil alles andere wäre im Endeffekt Wettbewerbsverzerrung.
Ja, ja klar.
Und und die Vorteile sind auch klar. Es wird nicht jeder um 5 Uhr vor den Club gespielt und dann gibt's die fetten Lärmbeschwerden um 5 Uhr vor der Desi, weißt du?
Liegt also, ja auf der Hand.
Das liegt alles auf der Hand. Und keine andere Stadt nimmt es mehr so ernst gefühlt wie Nürnberg, keine andere Großstadt.
Ja.
Das andere ist sehr komplex, also das komplexeste, oder was heißt komplex, aber wirklich das tiefste Thema ist natürlich die Bekämpfung vom Raumproblem. Es fehlt unglaublich viel Raum für Ateliers, Bandräume.
Ja. Und wenn er existiert, ist er abgrundtief teuer.
Ja, so, das ist, total voll und überlaufen. Und es fehlen Off-Locations.
Ja.
Es gibt keinen wirklich richtig geilen Club in Nürnberg, muss man auch mal so sagen.
Mhm.
Also es fehlt Raum.
Was meinst du mit richtig, was fehlt dir an richtig geilem Club in Nürnberg? Das ist schwer, jetzt die Scheißfrage, ne?
Ist
das, was du mit komplex meintest?
Ja, ist auch ein bisschen komplex, aber keine Ahnung. Also jeder, der schon mal in Leipzig, Dresden und Berlin in geilen Clubs feiern war, der weiß, was ein richtig geiler Club ist und sowas haben wir hier nicht.
Ja.
Und natürlich kann man sagen, klar haben wir das in Bayern nicht, wir sind Bayern.
Ja.
Aber keine Ahnung, das ist irgendwie, habe ich keinen Bock mehr, das
als Entschuldigung. Kein Level sein,
halt. Ja, ich habe keinen Bock mehr, das als Entschuldigung hinzunehmen.
Ja.
Also man kann ja wenigstens versuchen, das irgendwie in die Richtung zu treiben.
Ja, und vor allem ist ja auch für niemanden attraktiv, hier etwas zu gestalten oder etwas aufzumachen, wenn man denn mit solchen Sanktionen einfach zu kämpfen hat.
Genau, und also für mich gibt es 2 Clubs, in die ich einigermaßen regelmäßig gehe, und das ist der Z-Bau und das ist die Desi.
Ja.
Und die sind beide städtisch gefördert, in beiden Clubs die Stadt drin. Und natürlich sind die dann so ein bisschen an die Stadt gebunden und können einfach schon gar nicht sich so entwickeln, wie es irgendwie selbstverwaltete Kulturzentren können, wie in anderen Städten. So.
Ja, klar.
Und sowas halt. Bei welchem Punkt war ich Raumproblem? Natürlich, also das ist sehr komplex, da haben sich mittlerweile auch schon viele andere damit beschäftigt, das Urban Lab, die Initiative Kunst braucht Raum, also da ist jeder drauf aufmerksam geworden und jeder versucht da gerade was zu ändern und ich denke, also wir sind auch dafür da, dass man irgendwie wie auch Lösungen, also wir wollen nicht nur rummeckern, so das ist scheiße,
sondern
wir wollen natürlich auch selber Lösungsansätze finden und dann mit der Stadt sozusagen diese Lösungsansätze kommunizieren oder darüber reden und schauen, wie man das einfach implementieren kann. Ein anderer Punkt ist die Umverteilung vom Kulturförderetat.
Ja.
Das ist einfach, also so jetzt so im Hinblick auf Soziokultur, sprich Subkultur versus Hochkultur.
Mhm.
Es wird unglaublich viel Geld für Hochkultur ausgegeben.
Gib mir ein Beispiel für Hochkultur.
Opernhaus, Stadtschauspiel, sowas. Eigentlich kostet ein Ticket für das Stadtspielhaus 150 Euro.
Okay.
Das ist aber mit 120 Euro gefördert von der Stadt und vom Staat, sodass es für den Endkonsumenten so ein Ticket nur 30 Euro kostet.
Okay, wow.
Das jährlich haben das Stadtspielhaus, das Opernhaus an die 300.000 Besucher im Jahr.
Okay.
Und also fast 300.000 Tickets, die jeweils mit 120 Euro gefördert sind. 50% vom Staat und 50% von der Stadt Nürnberg.
Okay.
Wenn man da ein bisschen rechnet, gibt Nürnberg für diese Hochkultur im Jahr 18 Millionen Euro aus.
Kann man das ganz stumpf sagen, dass die dafür das Geld ausgeben,
ja,
damit Leute kommen?
Ja, absolut. Natürlich, weil sich sonst niemand eine Karte dafür leisten würde für 150 Euro.
Ja.
Also deswegen wird das so weit gefördert, dass es erschwinglich ist für Leute.
Ja.
Also auch nicht nur für reiche Leute eben.
Ja.
Und deshalb gibt es das. Aber
ja gut, aber ich meine, ich nehme jetzt mal ganz kurz vorweg. Ich meine, es geht ja wahrscheinlich nicht darum, irgendwie zu sagen, das irgendwo einzugrenzen oder da zu sagen, so, das ist alles scheiße. Aber ich glaube, was du jetzt meinst mit Umverteilung, ist ja definitiv eine, gerechte Gelder
verteilen. Eine Angleichung.
Eine Angleichung.
Eine Angleichung. Genau. Ja. Also es wird so viel mehr Geld in Hochkultur gepumpt,
ja,
als in Subkultur. Also allein diese 18 Millionen, die ins Opernhaus Stadtspielhaus gehen,
ja,
von der Stadt Nürnberg direkt, wie viel man mit einer Million alleine in der Subkultur bewirken, ja, könnte,
krass,
ist der Wahnsinn. Ist
utopisch schon fast,
also eben, so ein Betrag. Da könnte man super viel bewirken. Also ja, klar gibt es Förderprojekte und klar gibt es Fördertöpfe auch für die kleineren kulturellen Sachen und die subkulturellen Sachen.
Ja,
ja, aber auch da kommst du tatsächlich als jemand, der in der Nachtkultur agiert, auch wieder ein bisschen schwieriger ran.
Ja.
Weil Nürnberg so ein bisschen auch auf dem Kriegsfuß steht mit Nachtkultur
tatsächlich. Ja, klar.
Und es war früher ganz anders. 70ern, 80ern war Nürnberg tatsächlich eine Hochkultur, was Subkultur angeht. Ja. Eine Hochburg, was Subkultur, ja, angeht. Das wissen wir nicht mehr. Und es ging dann nur noch bergab. Und auch wenn man sich die letzten Jahre anschaut, das war so viel vertane Chancen, allein mit Quelle, was daraus hat entstehen können, ein wahnsinniges Prestigeprojekt,
Quelle,
ja, mit, ja, Quellegebäude. Es, ja, wäre ein europaweit einmaliges Prestigeprojekt gewesen, wo man wieder hätte sagen können, hey, schaut mal in Nürnberg, was da abgeht.
Ja.
Hat die Stadt einfach verpennt.
Ja.
Obwohl sie sich das sozusagen zum Spottpreis eigentlich unter Nagel hätte reißen können, das ganze, ja, Gebäude. Der alte Kaufhof in der Südstadt steht auch seit Jahren leer, nichts passiert, ja, so viel Raum. Also das nochmal zu diesem Raumding, weißt du, dass das nicht sein kann, dass so viel Raum eigentlich da ist,
ja,
der aber nicht genutzt wird.
Vor allem ist es ja nicht so, dass man
entstehen könnte.
Ja, ist ja nicht so, dass man den neu bauen müsste mit unglaublichen, eben, Fördergeldern, sondern
man müsste
den bestehenden,
genau,
Raum einfach nutzen.
Genau, einen Leerstand bestrafen, machen, ja, einfach konsequent. Weil es, ja, gibt ja auch diesen spekulativen Leerstand von irgendwelchen Immobilienmogulen, die einfach alles leer stehen lassen, bis es sich in 10 Jahren der Wert einfach deutlich gestiegen ist. Und in der Zwischenzeit wollen die da keinen drin haben, weil die keinen Stress haben wollen,
ja,
mit irgendwelchen Mietern oder Pipapo.
Okay.
Also das gehört alles zu diesem Raumproblem, was, sehr gesagt, ein sehr tiefes Thema ist. Und naja,
vergessen wir mal du das Trinken nicht, ganz kurz.
Auf keinen Fall.
Lass mal anstoßen. Ich finde es gerade mega interessant. Ich liebe es auch, wie was für ein Gesprächsflow du gerade bist.
Ja,
ich hänge an deinen Lippen.
Ich habe das in letzter Zeit einfach schon sehr oft erklärt. Und mit,
ja. Aber geil, dass du jetzt hier bist, dann hast du schon ein bisschen,
ja,
Übung.
Ja,
jetzt,
voll. Ich falle dann immer gleich ein bisschen in Rage.
Ich finde es geil. Ich
muss aufpassen, dass ich nicht wütend werde.
Also, es dauert nicht mehr lange, dann setze ich mich so im Schneidersitz unter dich so aufs Sofa. Erzähl mir was über Subkultur. Nein, natürlich nicht.
Ja. Das Märchen von Subkultur, genau.
Deshalb bist du auch da, genau aus diesem Grund halt irgendwie so. Ich freue mich mega. Erzähl weiter, bitte. Wir waren jetzt bei
der Umverteilung eigentlich.
Genau.
Na, also das Beispiel ist gegeben. Also da muss es einfach ein bisschen eine Angleichung stattfinden.
Mhm.
Dann haben wir noch die gezielte Förderung lokaler Künstler.
Oh, okay.
Was so ein bisschen auch so, glaube ich, so der Punkt war, den speziell ich irgendwie da so ein bisschen reingedrückt habe,
ja,
weil ich ja auch sozusagen aus der Musikerszene komme und,
ja,
irgendwie fehlt mir in Nürnberg so, also die Basisförderung und auch, ja, die Nachwuchsförderung. So, geil, du kannst, wenn du unter 25 bist, die in den Rockbühne machen, dann einmal auf Rock im Park spielen und dann vergessen werden. So,
ja, cool. Habe ich mit dem Andi Jäger, da glaube ich in Folge Nummer 3 auch schon angesprochen, mehrfach. Bist du jetzt ja, glaube ich, auch der zweite erst im Podcast, der jetzt mal ausnahmsweise keinen bösen Techno. Nee, doch, du legst ja auch selber auf,
ja,
aber machst auch sehr viel akustisch, akustische Musik und irgendwie auch Songwriting. Pipapo hast, glaube ich, auch eine Band, ne, mit Rebroad Penguin.
Penguin, genau.
Erzähl, ja, weiter.
Oh, und
ich hänge weiter an deinen Lippen. Sing mir ein Lied davon.
Ja, also es gibt einfach nicht sehr viel Förderung. Also kennst du eine Band aus Nürnberg, die national wirklich Erfolg hat? Also wirklich nachhaltigen Erfolg. Also klar, es gibt ein paar, die so A Tale of Golden Keys, Me and, ja, Rias, die in Deutschland einigermaßen schöne Touren spielen und,
ja,
ab und zu mal Festivals.
Aber
nichts wirklich Nennenswertes. Nichts, was irgendwie der Berliner kennt oder sowas.
Ja, da
oder
macht man sich auch gar keine Gedanken darüber, woran das liegt. So,
ja,
der erste Gedanke irgendwie so von Normalsterblichen ist ja erstmal, wir haben in Nürnberg kein Talent. So,
genau, weißt? Aber so ist es nicht. Wir haben eine wunderschöne Szene. Aber
wir haben einfach keine Basis so dafür.
Ja.
Wir haben keinen Nährboden dafür, irgendwie zu sagen, den Leuten irgendwie auch einfach eine Basis zu schaffen, sich entfalten zu können. Ob das bei Proberäumen anfängt,
genau,
oder ob das eben bei Veranstaltungen anfängt. Aber das ist, glaube ich, definitiv der Grund dafür. Ich habe mir die Frage selber schon ganz häufig gestellt. Ich habe ja auch irgendwie so Kleinkunst gemacht, irgendwie so und selber Bands gespielt, aber das immer nur in einer Form, in einem Rahmen, wo das völlig utopisch war, sich irgendwie mal eine größere Bühne in Nürnberg oder auch im Raum Nürnberg auszumalen. Das war immer alles in kleinen Läden halt so, weil einfach niemals die Möglichkeiten bestanden.
Ja, das geht schon. Es gibt größere Veranstaltungen in Nürnberg, wo man schon spielen kann, aber
das ist der Vergleich.
Das hat halt irgendwann ist, stößt du da sehr, du stößt sehr schnell an die Decke so,
ja, ja,
und, genau. Und dann kommst du nicht weiter. Und so diesen Schritt aus Nürnberg raus, den schaffen halt einfach die allerwenigsten. Und das, denke ich, liegt auch einfach an natürlich fehlenden Strukturen hier in Nürnberg und ja, einfach fehlender Förderung. Und also das ist sicher nicht nur im Musikbusiness so, das ist halt da, wo ich es jetzt einfach aus persönlicher Erfahrung kenne und weiß, wie es da ist. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist in anderen Kunstbereichen ähnlich.
Ja,
also stimmt, es gibt ja, ja nicht nur die Musik, es gibt ja, was weiß ich, Lichtkünstler, Fotografen, Filmemacher, pipapo.
Ja.
Also natürlich hatte vielleicht die Akademie bei sowas ein bisschen mehr Förderung,
ja,
aber so für Musiker gibt es einfach zu wenig. Und es gibt da Programme in Berlin, natürlich, also klar, man kann das immer nicht mit Berlin vergleichen,
ja,
man ist nicht Berlin, aber man kann sich dort einfach mal abgucken, so, wie funktioniert es da, wie machen die, was machen die, um Nachwuchsförderung und Basisförderung zu betreiben,
ja,
dann kann man mal sagen, hey, so, das wäre doch auch ganz schön hier. Und was ich weiß, dass eine Band eigentlich am allermeisten helfen würde, ist natürlich immer finanzielle Unterstützung, aber im Endeffekt ist ein High-End-Produkt, ein Album. Weil
ja,
du heutzutage brauchst du nicht mehr an ein Label rantreten mit irgendeiner scheiß Demo,
ja,
die du, oder mit irgendeiner Home-Recording-Ding, das du für 2000 Euro aufgenommen hast, wo wir auch noch nie drüber,
ja,
hinausgekommen,
ja, sind. Du kommst dann mit einer halbwegs gut produzierten, also ohne eine halbwegs gut produzierte Demo,
ja,
oder ein Album oder allgemein irgendwelche Tracks ja schon gar nicht mehr irgendwo rein.
Nee, so, also vor allem jetzt irgendwie für ein Label oder für einen Vertrieb, keiner,
ja,
zahlt dir, wenn du da ankommst, sagt, yo, wir zahlen dir jetzt ein Album,
ja, ja,
für 10.000, 20.000 Euro und dann schauen wir mal. Du musst mit diesem Album ankommen, du musst mit diesem High-End-Produkt ankommen, was dir mindestens 10.000 Euro,
ja, ja,
irgendwie aus, also was sehr, sehr viel kostet.
Gut, das sind jetzt aber schon, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber das sind jetzt schon irgendwie so Sphären irgendwie, in denen man denkt, aber ich glaube, es geht ja erstmal wirklich konkret um die Kleinkünstler. Also ich kenne es hier von Gostenhof irgendwie so mit Bierchen und Bühnchen, das sind so Projekte, die aber auch komplett eigenständig gestemmt werden.
Ja,
so,
absolut.
Die,
und auch noch Steine in den Weg gelegt bekommen, wie Sau.
Also, genau, wo ja, ich mir denke, es könnte ja passieren. So, es gibt ja Potenzial, aber
ja,
das Potenzial
also, wird Bühnen ja nicht ausgeschöpft. Genug, also ja, aber so, wie gesagt, schon diesen Schritt aus Nürnberg raus, der ist ganz vielen Nürnbergern verwehrt, weil man auch nicht weiß, wie es wirklich geht. Es gibt total wenige, also es gibt auch einfach wenige so musikindustrielle Akteure in Nürnberg. Also es ist
ja
kein wirklich anständiges Label, keine wirklich anständige Booking-Agentur. Also es gibt
ja
ein paar so, die auch ganz gute Arbeit machen, aber alles nichts. Sie haben aber auch alle keine Kontakte.
In ihrem Rahmen halt irgendwo auch beschränkt.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass die nicht mehr wollten. So.
Voll. Und ich denke, das ist für eine Stadt auch immer irgendwie ein schönes Prestigeprojekt.
Ja.
Und das habe ich letztens, habe ich ein Foto geschickt bekommen von einem Kumpel, der war in der Schweiz, irgendwo Zürich, und war dann im Plattenladen und hat dann mir die Rückseite von der Platte geschickt und da stand da drauf, irgendwie finanziert von der Stadt Zürich, so, weißt
okay,
du?
Ja.
Und ja, sowas könnte man hier auch machen. Also
ja,
das ist
ja
ein kleiner Punkt natürlich und auch ein sehr spezifischer Punkt.
Ja, klar.
Und wie gesagt, der war eher wahrscheinlich aus meinem persönlichen Interesse so ein bisschen
ja,
rein
auch natürlich,
aber jeder versteht den Sinn dahinter.
Ja, absolut, absolut, ja, ja. Vor allem auch, wenn jetzt unbedingt jetzt so mit den Kollektiven, die jetzt so auch bei Kollektiv dabei sind,
ja,
vielleicht weniger die
Bands,
Indie Alternative oder Live Mooker
ja
irgendwie dabei sind.
Aber elektronische Produzenten sozusagen.
Genau, das aber auch da ist ja irgendwie, muss man dann den Grundstock legen, irgendwie, um dann vielleicht auch mehr Leute heranzuziehen, zu sagen, so, hey, wir sind auch für Bands da. So, wir wollen nicht nur irgendwie die Sperrstunde abschaffen, um länger irgendwie elektronische Musik aufzulegen, sondern wir wollen auch definitiv irgendwie so für die Komplett-Subkultur auch inklusive eben den Live-Muckern irgendwie so ein bisschen irgendwie eine Basis schaffen halt bei der Stadt.
Ja, absolut. Und es gibt schon Institutionen, die machen eine gute Arbeit, wie zum Beispiel die Mutz, sehr gute
ja
Nachwuchs- und Basisförderung, aber die haben einfach zu wenig Budget. Genau, der Andi Jäger mit Pop Rot Weiß.
Ja.
Das gehört dann einfach dazu, dass man das Budget von solchen Leuten, von solchen Institutionen, die sowas machen, so eine Förderung, einfach
ja
mal gleich mal verdoppelt oder verdreifacht, damit die ein bisschen mehr Hand haben und
ja. Und es ist ja in guten Händen. Es ist ja nicht so, dass die damit irgendwie keine Ideen hätten, was sie damit machen können. Es wäre ja definitiv in guten Händen. Ja,
ja, absolut. Okay, so viel zu dem Punkt. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon 4 Punkte.
Ja,
ja. Der letzte ist die Einführung einer Kommunikationsplattform zwischen Stadt, Ämtern und der Szene
okay
und auch gerne der Polizei. Also eigentlich allen Akteuren, zwischen denen es in den letzten Jahren eigentlich nur kracht und kracht und
ja,
kracht
ja
und kracht und die Kommunikation super mangelhaft ist. Und ja, also natürlich kann man das so machen, dass man, wie gesagt, so eine Stelle für das Nachtmanagement schafft, was im Endeffekt ein Nachtbürgermeister sein könnte,
ja,
oder Nachtstadtrat, oder da gibt es mehrere Konzepte dazu auf der ganzen Welt, wo man sich was abschauen kann. Ja. Da gibt es momentan auch schon Gespräche, die Kulturliga fordert sowas gerade und es gibt schon Gespräche mit der Stadt. Das geht aber alles so langsam voran, das ist dieser typische politische Apparat, der einfach nur noch lähmt und wo du denkst, puh, naja, also bis die das gebacken kriegen, ja, ne, da bin ich dann auch aus dem Alter raus. Deswegen muss man, also deswegen ja auch da ein bisschen mehr Druck machen oder halt einfach einen runden Tisch alle 2 Monate,
ja,
wo alle Akteure einfach mal hingehen können und dann spricht man sich aus. Und es ja, ist auch, also wichtig, einfach mit allen zu sprechen, mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei, weil die meisten Missverständnisse und die meiste Scheiße passiert immer nur aufgrund von Desinformation,
ja, oder keiner Information
und Fehlinformation.
Ja, ja, ja.
Und wenn man vornherein alles geklärt hat, dann ist das deutlich mehr möglich.
Ja.
Und das sind so die 5 Punkte, die wir uns jetzt halt eben so aufgeschrieben haben, die wir jetzt auch demnächst in einem offenen Brief an die Stadt formulieren werden, den wir versuchen dann sozusagen irgendwie online ein bisschen viral zu bekommen, um
ja,
jetzt einfach mal wirklich viel Aufmerksamkeit für die ganzen Themen zu bekommen, weil wir sind gerade echt in einer sehr guten Zeit dafür, die, ja, das alles anzugehen. Also
ja,
Kulturhauptstadt, Bewerbung, Neuwahlen, also es ist jetzt wirklich die Zeit dafür.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Kollektiv, so heißt das Ganze auch auf, ja, Facebook.
Genau.
Da mal reinschauen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ist empfehlenswert, ist jetzt auch irgendwie definitiv nicht etwas, wo ich sage, so, da machen wir jetzt mal Werbung dafür, sondern das ist etwas, glaube ich, was jeden Zuhörer irgendwie auch definitiv interessieren sollte.
Ja, also der sag ich mal, im Endeffekt, blöd ausgedruckt, der stumpfe Partykonsument,
ja,
muss eigentlich schon sehen, dass es eine Sache für ihn ist, sozusagen.
Ja, ja, klar.
Das ist eine Sache für jedermann, für alle von uns.
Wir
würden alle davon profitieren und deswegen, also auch jeder, der da Bock drauf hat, mitzumachen und meint, er kann dazu was beitragen, sehr gerne auch einfach über Kollektiv-Facebook-Seite einfach mal anschreiben. Wir treffen uns alle 2 Wochen in der Regel und sind auf jeden Fall immer noch auf der Suche nach Verbündeten.
Voll geil. Lass uns darauf anstoßen und
auf
trinken.
Auf jeden Fall. Sehr gern. Ich trinke wirklich viel zu wenig.
Ja, ich bin schon mal eine...
Ja. Erzähl du mal kurz eine Minute, damit ich das Glas fast austrinke.
Ich soll eine Minute lang erzählen, also ich wüsste gar
vielleicht
nicht.
Vielleicht mir reichen 30 Sekunden.
ich mache einfach einen Cut. So, wir gehen jetzt einfach in ein anderes Thema. Also es ist kein harter Cut, aber wir hatten es gerade schon über... allgemein Musik irgendwie, dass du selber ja auch irgendwie so ein lustiger Liedermacher bist. Ich habe eine Frage, die habe ich schon mal gestellt, aber sie interessiert mich bei dir jetzt nochmal.
An wen? Nicht an mich, sondern an jemand anders.
An jemand anders. Und die wäre, was ist dein Karaoke-Song?
Puh. Ja, das ist eine gute Frage. Das
jetzt
ist sowas.
Jetzt
das ist
20 Minuten durchlabern, kommt ja, das erstmal ins Stocken.
Oder? Ja, Logo.
Das ist so eine einfache
genau,
Frage.
Genau, das ist so eine Frage, die schickt man mir bitte vor dem Interview, okay? Nee, das ist ungefähr so eine Frage wie, was ist dein Lieblingssong? Puh, aus Gründen, die mir jetzt nicht bekannt sind, ist mir gleich ein Song in den Kopf gekommen. Und das ist What's My Age Again von Blink-182.
Oh, oh, oh.
Und wahrscheinlich auch nur, weil ich den damals einfach ganz oft auf Singstag so und furchtbar schlecht darin war.
Geiler Song. Ich würde mit dir unheimlich gerne direkt jetzt eine Kategorie machen, die wir schon 1, 2, 3 Mal gemacht haben.
Mhm.
Und zwar wären es die Dinge, die mir scheißegal sind.
Mhm.
Und du hast, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen was mit vorbereitet. Ich auch, wie gewohnt. Und ja, lass uns da mal so ein paar Dinge machen. Ich denke, wir werden dann anhand von denen bestimmt noch so ein paar Themchen haben, irgendwie, über die wir reden können.
Mhm.
Und würde dich bitten, hast du denn direkt eine für mich? Ein Ding, das dir zurzeit
du hast mir das schon gesagt, als irgendwie das erste ist mir eingefallen, Fortnite.
Fortnite?
Ja,
das so Computerspiel Fortnite?
Ja, ist mir so scheißegal. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe das dann nur so am Rande mitbekommen, dass das ja das mega Massenphänomen ist.
Yeah.
Und um kurzer Bogen zurück zu Blink-182, die ihr allerneuestes Video irgendwie in der Schule gedreht haben mit irgendwie kleinen Kindern, die Fortnite-Dances machen. Furchtbar beschissen, der absolut... 100%ige Cringe
ist halt vorbei, einfach. Dieser Hype so mit Fortnite-Dance.
Keine Ahnung, aber irgendwie, also ich krieg das am Rande mit, aber es ist anscheinend ein richtig fettes Phänomen und das ist mir scheißegal.
Ja, ich habe auch nie in meinem Leben gezockt.
Also ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug dazu, so deswegen, aber das ist irgendwie,
aber
irgendwie
ist ein gleich gut. Als erstes es hätte bei mir in der Liste tatsächlich auch auftauchen können.
Ja.
Aber auch allgemein, weil ich nie in meinem Leben Computer oder allgemein Videogames irgendwie so gezockt habe. Aber
ich schon wenig, aber Aber ja, gerade auch
eben. Finde ich einen guten Punkt. Weißt du, was mir zurzeit extrem auf den Sack ging? Ich war heute wieder beim Pflanzenkölle. Selbst da ist es schon. Bei der Norma, wo ich vorhin noch unseren leckeren Wein gekauft habe. Weihnachtszeug, Alter. Jetzt.
Oh ja.
Es ist Anfang Oktober. Oh und ja. Es ist alles voll mit Weihnachtsdeko und Weihnachtslebensmitteln. Und ich würde mich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Grinch bezeichnen, wenn es um Weihnachten geht, auch wenn das ganze Fest so auch so kulturell gesehen vielleicht so ein bisschen überholt ist. Aber ich sehe den familiären, so den besinnlichen Aspekt dahinter. Exakt, ja. Der ist schön, der ist cool so.
So den Eltern gefallen.
Tun, aber weil, dieser Konsumaspekt dahinter.
Ja. Ah. Aber den hab ich, oder das findet meiner Familie auch nicht so statt.
Nee, bei uns zum Glück auch nicht. Aber mir wird trotzdem immer so leicht bisschen schlecht, ja, wenn ich irgendwie definitiv. Anfang Oktober in die Norma reinlaufe und sehe da halt die ersten Spekulatius mir entgegengrinsen, wo ich mir denke, fuck ja, you, absolut. Please.
Ja, ist mir auch ziemlich scheißegal, ja, tatsächlich.
Und vor allem ist dann. Ich glaube, das ist der Übergang von Ostern zu Weihnachten ist fließend.
Der ist fließend. Da kam auch vor ein paar Tagen Postillon-Artikel raus. Supermärkte rüsten langsam auf Osterhasen um.
Hey, jetzt schon?
Ja, jetzt schon sozusagen.
Gab es mal dieses Gerücht, dass irgendwie Osterhasen dann nur umgeschmolzen werden zu Weihnachtsmännern?
Ja, also. Ich glaube, das ist kein Gerücht.
Oh Gott, ja, mal gucken, ob die auch noch irgendwie so heimliche Ohren haben, so die Weihnachtsmänner.
Ja, sowas mir scheißig. Also das wurde, ich habe da auch schon ein paar Folgen gehört und das wurde ja eben genau schon ein paar Mal gespielt. Ich glaube, selbstverständlich Charts und also Charts tatsächlich, die deutschen Charts, sowas von scheißegal, dann sowas wie Klatsch und Tratsch, absolut irgendwie ist scheißegal. Das skippe ich jetzt mal, was mir irgendwie.
Aber Charts finde ich interessant. Also weil Charts ist ja wieder so ein musikalischer Aspekt, wo man sich
denkt, aber
ich kenne das aber alles nicht mehr. Ich dachte eigentlich, dass ich ein musikalisch halbwegs versierter Mensch bin, aber muss ich noch
das musst du ja nicht kennen.
Also, muss ich nicht?
Nein.
Also, sollte ich? Darf ich nicht? So die Musikentwicklung irgendwie ist ja trotzdem wichtig, irgendwie so das so ein bisschen mitzubekommen. Aber wie sie jetzt gerade vonstatten geht und was in den Charts ist, ist mir ja so fuckbums egal.
Eben, völlig egal.
Na gut, also, aber vieles davon ist ja für mich auch nicht Musik. Aber da ist ja, das genau. Thema, da kann man lange drüber streiten.
Ja, absolut. Das gibt sehr viel Platz für Hate. Und
so. Ich glaube, ich würde jetzt von den Top 10 Single-Charts 9 von 10 die Künstler nicht mal kennen.
Ja, geht mir ähnlich, denke ich.
Aber wir werden alt, ne?
Furchtbar. Ja. Ja, ich denke, Charts ist ja auch irgendwie eher was für so fanatische Teenies und da sind wir nicht mehr ganz so nah dran.
Nicht mehr ganz so nah. Ich habe noch einen Punkt, der ist, der steht uns jetzt bald wieder bevor, ich glaube in 2 Wochen, ist die Zeitumstellung.
Oh.
Also mir kann sie nicht egal sein, weil sonst würde ich eine Stunde zu spät in die Arbeit kommen oder zu früh, ich weiß es erst gar nicht. Und das ist mir aber trotzdem ziemlich, ziemlich egal, weil es fuckt mich eigentlich jedes Mal ziemlich ab, weil es ist dann plötzlich wieder früher dunkel, eher hell oder später dunkel oder ich kenne mich dann selber gar nicht aus. Unser Biorhythmus ist ja trotzdem sehr filigran irgendwo. Und habe dann gelesen, weil ich ja so ein Mensch bin, der so seine mir ist alles scheißegal Sachen auch nochmal kurz googelt. Das wird jetzt 2021 eingestampft, ne?
Ja. Genau, das wollte ich gerade fragen, wie denn da der Status quo ist bei diesen, also das war ja letztes Jahr, glaube ich, oder vor 2 Jahren, das ist vielleicht schon 2 Jahre her, dass es im EU-Parlament beschlossen wurde. Und ich bin mir aber immer noch nicht sicher, auf welche Zeit jetzt umgestellt wird. Ich glaube, auf Winterzeit kann es sein, oder Winterzeit
dann,
bleibt.
Wir kriegen es dann schon
wir mit. Schon mit.
So die Handys machen es dann automatisch.
Ja, so. Also keine Ahnung, das, ja, natürlich ist es einem scheißegal, aber man ist schon sehr unmittelbar davon betroffen. Und tatsächlich ist es mir dann auch nicht so scheißegal, auf welcher Zeit man dann hängen bleibt.
Naja, aber es ist, glaube ich, so ein ursprünglich irgendwie, um Energie zu sparen, ne?
Also, ja, Tage als länger, es dann mal irgendwie aufgekommen ist, die Diskussion, habe ich mich mal, also da kurz echauffiert darüber, wie wohl der allgemeine Konsens darüber ist, dass man ja irgendwie die Winterzeit behalten soll, was ich irgendwie scheiße fand, aber boah, da bin ich jetzt gerade zu voll, mich auch wieder reinzudenken, weil es mir eben auch scheiße gegangen ist.
Ja. Ich bin gespannt irgendwie so, ob es mich jetzt wieder mitnehmen wird, ob es meinen Biorhythmus wieder stört. Aber ich bin froh, dass es abgeschafft wird auf jeden Fall.
Ja.
Deshalb habe ich jetzt einfach mal die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Dachte mir jetzt beschwere ich mich mal lieber nochmal kurz drüber.
Wobei, hast du noch einen? Ja, eine Sache. Wobei das bei dieser einen Zeitumstellung, wo eine Stunde zurückgestellt wurde, ja schon immer ganz geil war, dass man dann eine Stunde länger feiern konnte im Club.
Ja, stimmt. Ja. Gut, aber es ist dieser eine Tag und diese eine Nacht.
Ja.
So, und dann gibt es ja auch die, wo du dann wieder eine Stunde früher nach Hause
musst. Ja, genau. Das ist dann immer richtig scheiße. Ne? Ja. Also,
aber jetzt, wenn das Kollektiv greift und dann keine Sperrstunde mehr gibt und sowas, dann gibt es das ja auch nicht mehr. Ah, oh, herrlich.
Okay, eine Sache, die mir auch sehr scheißegal ist, ob ich die gleichen Socken anhabe.
Ey, hast du das vom Tim mitbekommen?
Nee. Wie?
Tim war letzte Woche da, Folge ist ja noch nicht draußen.
Ja, eben. Die kommt jetzt noch. Wie soll ich das mitbekommen?
Kann ja sein, dass ihr gequatscht habt oder nee. Weil er hat immer unterschiedliche Socken an.
Ja.
Immer.
Okay, dann ist es ihm aber anscheinend nicht scheißegal, sondern dann achtet er anscheinend darauf, dass er verschiedene Socken anhat, weißt du?
Gut, okay, wow.
Und ich trage eigentlich generell zu 90% nur Wollsocken, die mir meine Mutter gestrickt hat.
Okay.
Und ob es jetzt die Wollsocke ist oder die Wollsocke ist, ist ziemlich scheißegal. Und ich finde einmal eine der allerblödesten Sachen, die man zu einem Menschen sagen kann, ist, du hast zwei verschiedene Socken an.
Auch witzig, auch das hat er angesprochen.
Ja.
Ach geil.
Also was für eine blöde Aussage ist das? So, ich fahre jetzt nochmal heim und zieh dann nochmal die gleichen an.
Danke für den
Hinweis, Digga. Ja, danke. Und jetzt so.
Ich habe die spießigste Variante heute von allen unterschiedlichen Socken an. Und zwar habe ich die identischen Socken, aber mit einem orangen und einem gelben
Streifen. Farbe.
So, ich hätte sie anziehen können, so die gleichen. Aber ich dachte mir, heute bin ich mal ganz wild. Ja. Mal ganz verrückter. Okay, jetzt als allererstes uns ist jetzt aufgefallen, die erste Flasche ist leere.
Yes.
Und wir machen jetzt mal direkt die zweite auf. Und dann beenden wir unsere, natürlich wieder der ganz klassische, traditionelle Schraubverschluss, den wir heute haben. Ich stelle die mal ganz frech hier zu dir.
Vielen Dank.
Und dann hast du noch etwas...
Ja, Sachen, die mir scheißegal sind, fünfte, glaube ich. Und zwar Versicherungen.
Oh,
also Eichel. Das ist ein bisschen vielleicht die Kategorie Ezel. Sachen, die mir scheißegal sind, die Spätfolgen von Rauchen. genauso wenig Gedanken mache ich mir darum, eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen oder eine Riester-Rente. Weil, das habe ich irgendwie so, das kommt in meinem Gehirn einfach nicht vor.
Vor allem, das Schwierige dabei ist, vieles davon macht ja bestimmt unheimlich viel Sinn.
Absolut.
Aber man steigt nicht durch. So dieser Schritt, zu einem Versicherungsberater oder Ähnlichem zu gehen, zu sagen, hallo, ich habe folgendes Anliegen, das macht kein Mensch.
Vor allem, weil du ja weißt, dass dieser Versicherungsberater dir auch nur irgendwas andrehen will.
Genau,
und
die da oben. Schon wieder.
Ja,
die wollen alle nur unser Geld.
Ob ein Versicherungsberater so weit oben ist, weiß ich jetzt
nicht. Ja, gut.
Aber ja, es ist so ein bisschen die Kategorie. Also, keine Ahnung, habe ich irgendwie nicht vor in nächster Zeit
sowas zu tun. Ich habe eine Hausratsversicherung. Ich habe eine, weil ich Angst habe, dass ich meine Bude abfackel oder so mal.
Ja, das macht Sinn.
was soll das denn jetzt heißen? Bei dir macht das Sinn?
Nicht
das ist bei der Podcast-Aufnahme.
Der allgemeine Sinn, wie du gesagt hast, die mögen ja Sinn machen, aber irgendwie habe ich es nicht im Kopf.
Ich kann es absolut nachvollziehen. Ja. Es ist vor allem diese Zusatzversicherungen, die vielleicht für viele auch Sinn machen, aber so attraktive, lukrative Angebote, glaube ich, für junge Menschen vor allem.
Sinn. So, wenn du Zahnersatz eh nicht so viel Kohle ist so. Scheiß teuer. Da bist du bei 4.000 Euro dabei. Und keine Ahnung, die Kasse zahlt... Nee, wenn jetzt mal was passiert so und du musst dir...
Das war eine saudumme Zwischenfrage von mir. Was, 4.000 Euro pro Jahr?
Ja, genau.
Wer zahlt das denn?
Kein Wunder, dass man das nicht abschließt.
Okay, Vito, wow.
Ja, aber keine Ahnung. Also,
Matthias, das war ja das.
Das wird halt richtig teuer so, ne? Und du kannst das natürlich einfach, ja, aber wer will denn an eine negative Zukunft denken? Das ist irgendwie nicht mein Lebenskonzept, so an eine negative Zukunft mich zu klammern und die irgendwie abzuschwächen.
Das ist das Totschlagargument. Ich glaube, der schlechteste Werbejingle, den eine Versicherung haben könnte mit, wer will denn an eine schlechte Zukunft denken?
Ja.
Das würde alles ficken. So.
Absolut. Du hast noch was?
Ich habe noch einen. Der ist sehr einfach. Der ist wirklich sehr einfach. Aber mir ist egal, was in Leberkäse drin ist.
Okay.
Das ist... mir ist es echt egal. Aber mir ist auch egal, was in Gelbwurst drin ist. Ich versuche immer sehr bio und regional und toll zu kaufen, aber ey, wenn ich Bock auf Leberkäse habe, dann will ich niemals jemanden neben mir stehen haben, der sagt, du weißt doch gar nicht, was in diesem Leberkäse drin ist.
Was da drin ist.
Das ist nur Müll. So.
Ja, genau. Ich denke, man weiß, was da drin ist.
Ja, aber es ist
egal. Es ist im Endeffekt scheiße und ganz, ganz eklige Sachen.
Isst du Fleisch?
Nee.
Bist du Vegetarier oder Veganer?
Ja, ich esse kein Fleisch. Also ich habe ein bisschen so das Problem mit dem Wort Vegetarier.
Ja.
Also ich esse nicht 100% kein Fleisch, wenn ich jetzt irgendwo in einem ganz fremden Land bin, wo es dann mal irgendwie eine Spezialität gibt, die es nur da gibt und dann muss man die unbedingt probieren oder keine Ahnung, du bist bei irgendwo auf Reisen bei einer Familie zum Essen eingeladen und die machen das halt für dich dann.
Ja, da einen Affen auch zu machen, finde ich eigentlich.
Ja, absolut nicht. Also da bin ich dann auch nicht so und ich bin auch nicht so missionarisch unterwegs, wie es eigentlich gerne wäre, aber ich weiß, wie scheiß nervig das ist. Ja, gut, so, und ja, aber kann ich nachvollziehen, dass dir das egal ist, weil man hat sich ja da schon für entschieden, dass man es eh isst.
Und sehr, dann, gut, sehr gut formuliert. Ja, ich hab's eh schon in der Hand. So, eben, ob ich es dann in der Hand oder im Magen hab's es auch.
Ja, also ich meine, wenn du dich dafür entschieden hast, dass es ist, dann muss es dir natürlich egal sein. Auch, ne? Weil das macht sonst nur Unmut.
Gut, über wie man denn Fleisch konsumieren sollte, müssen wir zwar wahrscheinlich auch nicht streiten, weil das sind wir beide vernünftige Menschen.
Das ist auch wieder auch ein sehr tiefes Thema.
Ja.
Ich beende die Kategorie mit einem letzten Punkt. So irgendwie neue Technik. So neue Technik, die dem Menschen eigentlich nur was nützt, weil er einfach so ein faules Stück Scheiße ist.
Geil, geiles Thema.
Ja. Also ich war letztes Jahr in Kalifornien unterwegs und habe 3 Wochen bei Freunden, Bekannten gewohnt und die waren wirklich so, man nennt das Early Adopter, Leute, die sich jeden neuen technischen Scheiß zulegen, obwohl so, wenn er das erste Mal released wird und sich dann sofort das kaufen. Und das waren so richtige Early Adopter. Ich kam in die Wohnung rein, also es war also Silicon Valley bei San Francisco, so dort sowieso Technik, Hochburg und Pipapo, alles Neue kommt daher. Und ich kam da rein, dachte mir erstmal so, wow, krass, kein Fernseher in der Wohnung, hey, richtig cool, ihr seid ja echt hier alternativ. Ja, nee, habe ich mich ganz dick geschnitten. das hieß dann nämlich so, okay Google, Entertainment Mode on. Ja. Oh, und dann wird die Wand auf einmal zu einer Leinwand. Okay, fuck, und dann wird die PlayStation 4 gleich angeschaltet, der Beamer. Und dann war auf einmal alles am Start. Mit dem gleichen Befehl gehen die Vorhänge zu. Automatisch, die sich tatsächlich auch nicht manuell haben verschieben lassen, sondern nur automatisch.
Ach, fuck, okay. Man kann auch übertreiben.
Die hatten dann auch so einen automatischen Mülleimer, der mit einem Sensor, wo du dann so drüber gelangt hast und dann ist die Klappe aufgegangen.
Ich muss jetzt sofort, dann kennst du noch die Dinos?
Ja.
Diese Serie?
Ja, ja.
An diesen Mülleimer musste ich jetzt gerade denken.
Den kenne ich nicht mehr.
Der alles frisst, ist einfach nur so ein fetter Dino, der unten in der Spüle drin hockt. Das wäre meine Art
Mülleimer. Ja, das wäre in Ordnung dann so. Aber dieser Mülleimer, der ist einfach jedes Mal aufgegangen, wenn du einfach nur knapp daran vorbeigelaufen bist und überhaupt nichts reinschmeißen wolltest.
Das ist auch gerade gesagt.
So ein Fail einfach.
So Sprachsteuerung Alexa-Gedönsi.
Ja.
Ich habe jetzt auch schon bei Leuten daheim erlebt, also ich würde mir sowas nie zulegen, weil letztlich kannst du ja alles schon mit Fernbedienungen oder eben auch mit deinem Handy oder sonst was steuern. Finde ich auch cool. Ich muss auch sagen, so natürlich auch so ein bisschen meinem Job geschuldet, dass ich schon so ein kleiner Technikfreak irgendwie bin. Aber gut war der Nebensatz mit Technik, die einfach nur dafür da ist, Menschen das Leben zu erleichtern, weil sie einfach
aber auf eine unnötige Art und Weise zu erleichtern. Genau. Ja.
Und dieses Alexa und Sprachsteuerung und sonst was. Ich habe das bei Leuten zu Hause schon erlebt, die dann sagen, Alexa, spiel was von, keine Ahnung, irgendeine Band, egal was, spiel was Falsches. Alexa, mach lauter,
das ist ja das Lächerliche.
Mach in der Küche lauter. Ja. So, ich möchte nicht behaupten, dass es nicht ausgereift ist, so, aber...
Doch, es ist nicht ausgereift. Also, vielleicht ist es für unsere Bedürfnisse nicht ganz ausgereift, aber es ist sehr, sehr ausgereift für die Bedürfnisse von den Leuten, die das konzipieren. Und natürlich wollen sie ja eigentlich nur Daten und sowas. Und dafür ist es sehr ausgereift. Aber für den Menschen, der es benutzt, sozusagen, wie du gesagt hast, der macht dauernd was falsch.
Ja.
Und dann wird das so schnell lächerlich. Drauf, ja. Und dann denkt man sich, was seid ihr eigentlich für Idioten? Wenn jemand zum 5. Mal sein Handy anschreit, dann denkst du immer, ey Leute,
es wird irgendwann, glaube ich, wahrscheinlich echt so wie bei Wall-E. So diese fetten Menschen in diesen Schwebedingern.
Habe ich nicht gesehen, wurde ich letztens tatsächlich mal schon irgendwie bei einem anderen Thema drauf angesprochen.
Das scheint irgendwie so ein ganz kulturell wertvoller.
Ist wohl ein Meilenstein in der Kinogeschichte.
Nein, das nicht, aber da schweben die fetten Menschen auf so Schwebedinger durch die Gegend und konsumieren halt auch irgendwie nur so Vitaminshakes und so ein Zeug irgendwie und werden halt den ganzen Tag nur bespaßt halt so von außen.
Ja, das ist einfach gar nicht mal so eine unwahrscheinliche dystopische Zukunft. Ja,
ich habe Angst davor auf jeden Fall.
Naja, jedenfalls standen wir dann auch dann bei diesem Entertainment Mount On, alles war an. Und wir wollten es wieder zurück machen und die Hauseigentümer waren gerade nicht da. Und wir kannten einfach den Befehl für, ja, also wir kannten den Befehl nicht, wie diese Leinwand wieder hochging. Und wir haben 10 Minuten, okay, Google, alles ausprobiert und das hat nichts funktioniert. Und nach 10 Minuten kamen wir uns so blöd vor und haben dann gesehen, ach scheiße, da ist ja auch eine Kurbel an der Leinwand, man kann sie ja auch einfach hochkurbeln.
Dass man auf sowas das gar nicht kommt.
Ist ja, genau. Das ist so bescheuert, das ist so blöd.
Okay.
Also ja, also das ist mir wirklich so scheißegal.
Sehr guter Aspekt auf jeden
Fall. Ja, und ich denke.
Damit hast du das sehr gut beschlossen. Ich mache jetzt direkt mal ganz frech weiter. Ich hab was für dich.
Ja, gerne.
Ich habe was für dich, pass auf. Ein Glückskeks.
Oh ja.
Hast du
den vom Magischen Theater noch?
Nee.
Okay.
Gab's die da?
Ja.
Nee, ich habe die von meiner letzten Fettsackbestellung.
Okay.
Aber magst du ihn aufmachen und mal den Spruch vorlesen, bitte?
Ja. Also du kannst gerne den Glückskeks essen. Ich will einfach nur den
Spruch von dir, was du für einen Spruch hast.
Ja. Sie verstehen es glänzend, andere zu motivieren.
Also man kann... Wow, wirklich? Ach, geil. Ich glaube, das ist jetzt gerade meine Premiere, dass ein Glückskeksspruch tatsächlich jetzt irgendwie auf situativ sehr gut passt.
Mhm.
Ja, herrlich.
Ja, ist doch herrlich. Gib
mir die Hälfte.
Aber, auf jeden Fall. Ich gebe dir beide Snack. Hälften tatsächlich. Aber genau so ist es ja gedacht, ne?
Hat noch nie bei mir gepasst. Es gibt auch ein Unternehmen, da werden wir wieder bei Podcast reinschmatzen und so. Es gibt ein Unternehmen, die beleidigende Glückskekse herstellen. Kennst du die? Oder wo du auch eigene Sprüche und so einschicken kannst?
Oh.
Ja, der ist ein bisschen komisch,
ich habe, glaube ich, hab vergessen, Wasser reinzufüllen. Das passiert mir öfter.
Aber es ist auch ein geiler Spruch für dich, sag mal.
Ja.
Sie verstehen das glänzend, andere zu motivieren.
Ja, wenn ich das jetzt natürlich wohlwollend bestätigen würde, dann fände ich das irgendwie ein bisschen großkotzig. Aber ja, wenn du das so sagst.
Würdest du es nicht von dir selber behaupten? Also, großkotzig, ich habe ein bisschen Glückskeks in der Fresse.
Ja, wäre das jetzt nicht irgendwie ein bisschen so arrogant eingebildet zu sagen, trifft übelst auf mich zu, also ich kann andere Leute richtig gut motivieren und ja, also.
Würde ich nicht sagen, weil ich meine, deine Bescheidenheit spricht für dich, aber ich würde von mir selber zum Beispiel auch behaupten, dass es mir leichter fällt als anderen vielleicht, andere zu motivieren.
Ja,
so.
Ja, das weil kann man sagen.
Es ist ein Charakterzug irgendwie so, ob man das jetzt, keine Ahnung, extrovertiert oder empathisch oder ähnliches nennt, irgendwie sich in Leute reinzufühlen oder jemand irgendwie so beim Schopf zu packen und zu sagen, so, komm Digga, wir machen jetzt was. Kannst du das auf jeden Fall von dir behaupten? Also würde ich jetzt nicht an deiner Stelle so bescheiden sein. Ich finde, das ist ein schöner Spruch. Magst du ihn haben? Ich schenke dir.
Ja, ich werde ihn mir anstecken.
Yippie. Ich komme noch zu einer Frage. Die ist tatsächlich mal ausnahmsweise von mir. Er schaut ihn sich noch verträumt an, den Spruch
gerade. Ja, also auf Englisch heißt das übrigens, you are great at motivating others.
Du kannst auch die Seite wählen, ist okay.
Ja, das fällt mir irgendwie leichter auf Englisch.
Ja, es hört sich eher auf Englisch alles besser an.
Genau, deswegen schreibe ich Texte auch auf Englisch, weil da kann man sich ein bisschen hinter verstecken.
Ich komme noch zu einer Frage. Werden diese alten, orangenen Kaugummiautomaten, die man so an der Straße noch hängen sieht, ne?
Kennst sieht du die? Man die noch?
Manchmal sieht man die noch, ja.
Ich orange heute, Kaugummiautomaten.
Ja, diese typischen Kaugummi- und Spielzeugautomaten, die an der Straße früher hingen und auch jetzt tatsächlich noch hängen teilweise.
Okay.
Werden die noch aufgefüllt? Gibt es auch Leute, die da ihr Geld reinstecken? Aber du hast scheinbar selber schon lange keinen mehr gesehen.
Keine Ahnung, gefühlt habe ich das letzte Mal in meiner Jugend, Kindheit einen gesehen.
Halt mal die Augen offen, die gibt's noch.
Ja?
Ja.
Wo? Also...
Kaugummiautomatenallee, ich weiß es nicht.
Okay,
aber sie gibt's noch.
Gehört wahrscheinlich auch zu der Kategorie, was einem scheißegal.
Du kannst jetzt nicht alles, was ich sage, auf die Kategorie, die mir scheißegal ist, irgendwie runterbrochen. Ja, das stimmt,
sorry.
Aber sie gibt's noch.
Nee, aber die gibt's noch. Aber,
glaubst du, sie werden noch genutzt?
Ja. Wieso nicht? Also, es liegt ja nur wahrscheinlich an unserem sozusagen Erwachsenenalter, dass wir das nicht mehr so mitbekommen, aber oder dass uns das nicht mehr begeistert. Ich denke, wenn man 12 ist, dann findet man das immer noch cool. wenn man nicht gerade aufs Handy glotzt und dran vorbeiläuft.
Das denke ich mir nämlich auch. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass die dann nur noch hängen, weil die Dinger abzuhängen und die zu verschrotten.
Wäre zu teuer, ne?
Zu teuer wäre.
Aber wenn du einen siehst, dann guck doch mal, ob er voll ist.
Wenn ich einen sehe, dann klebe ich einen Aufkleber drauf.
Ja, wobei man, wenn man jetzt einen vollen sieht, dann auch nicht die Frage beantwortet hat, ob er noch aufgefüllt wird, weil entweder er wird noch aufgefüllt oder er wird einfach nicht mehr genutzt. Und er wurde das letzte Mal vor 10 Jahren aufgefüllt. Deswegen, wenn du das nächste Mal einen vollen siehst, zieh dir was raus.
Ja.
Schau, wie es schmeckt.
Schau aufs Haltbarkeitsdatum.
Ja, das steht safe nicht drauf, aber schau, wie es schmeckt. Und schau, wie es dir am nächsten Tag geht. So, ich denke, dann hast du eine Antwort auf die Frage.
Ich habe noch eine Frage, die kam von dem fleißigen Fragensteller Albert. Mhm. Wir jagen jetzt mal schon hier ein paar Fragen
noch durch. Wir jagen jetzt mal durch.
Und zwar die Frage war, was gehört zurück in die 90er und sollte dort auch definitiv begraben werden? Schwer, ne? Ich habe auch überlegt.
Die Frage oder die Aussagefrage impliziert ja sozusagen, dass etwas aus den 90ern jetzt immer noch da ist.
Oder wieder da ist?
Oder wie, naja, gut, dann ist es ja, also die 90er sind ja allgemein tatsächlich komplett wieder da, ne?
Ja, ja.
Also styletechnisch, der Trash-Hype, der 90s-Hype, ja, es ist schon gerade so ein 90er-Revival 2019, 2018,
ja, voll.
Was wir hier gerade erleben. Ich feiere irgendwie so ein bisschen dieses 90er-Revival, weil ich irgendwie diesen dieses Trash-Ding schon irgendwie ganz geil finde.
Ja,
so auch so diese Trash-Sets und Trash-Songs und irgendwie so 90er-Tracks auf Partys und sowas finde ich in letzter Zeit auch ziemlich geil und 80er vor allem auch total. Habe ich schon relativ Spaß bei. Was 90er, ja.
Ich glaube, das Leichteste wäre so auf den Style irgendwie so oder auf Outfits oder ähnliches, irgendwie so auf die Mode.
Ja, tatsächlich findet man das ja auch alles wieder schick. Ne? Also fand man vor 5 Jahren komplett scheiße und jetzt ist es irgendwie wieder in und man findet es automatisch irgendwie wieder schick. Also diese Trainingsjacken, weißt du, diese, das ist tatsächlich irgendwie schon so vor 3, 4, 5 Jahren irgendwie da aufgekommen, dass jeder wieder diese komplett bunten Trainingsjacken trägt und das ja voll geil ist, wenn man so eine individuelle geile Trainingsjacke aus den 90ern bei irgendeinem Secondhand-Laden gefunden hat so und jeder läuft damit rum. Nö, finde ich geil. Gewisse Musik, klar, hätte niemals aus den 90ern wieder hervorgeholt werden sollen, aber da kann ich mir jetzt irgendwie schlecht auf ein Beispiel einigen. Das ist eine sehr schwierige Frage und auch, wie kommt der Albert da drauf? Vor allem, wenn er die speziell an mich fragt.
Warte mal dann.
Fragt. Nee, es heißt immer fragt, ne? Fragt gibt's nicht.
Das heißt, glaube ich, immer fragt,
ja. Ja, fragt. Boah, irgendwie kommt mir in den Kopf ein Blümchen.
Oh, ja. Jasmin Wagner.
Ja, Jasmin Wagner gehört in die 90er und falls sie
die
in
letzter Zeit mal wieder aus... David Hasselhoff einen Song aufgenommen, ne?
David Hasselhoff gehört genauso wieder in die 90er zurück, würde ich sagen. Wobei ich sein Video, wo er auf dem Boden betrunken Burger gegessen hat, schon relativ, relativ unterhaltsam fand.
Das ist so geil.
Und es ist auch ein wahnsinnig gutes Telegram-GIF. Aber also die zwei Personen auf jeden Fall gehören zurück in die 90er. Dort in eine kleine Schatulle gesperrt und frühestens 2119 wieder aufgemacht.
Also ich finde Fokuhila.
Oh! Ah, nein, das hat so einen krassen Trash-Faktor, dass ich es schon wieder geil finde heutzutage und nicht die Leute mit Fokuhila auch teilweise auch wieder feier. Weil, gerade weil es so hässlich ist. Und
ja, aber
ich den Mut,
es ist hässlich wie Arsch.
Ja, aber den so, Mut zur Hässlichkeit finde ich super gut.
Der Mut zur Hässlichkeit ist ein schönes Ding.
Ja, ist super.
Aber also, vielleicht kann ich es für mich selber einfach
ja,
nicht so
nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall.
Deshalb.
Ja, würde jeder hat seine eigenen Sachen, die zurück in die 90er
den
gehören.
Den Fokuhila als irgendwie so Style-Ding würde ich irgendwie echt schmerzfrei in die 90er zurück.
Ja, aber jetzt so explizit, was ich jetzt irgendwie gerade so am haten bin, was jetzt irgendwie aus den 90ern ausgegraben wurde und jetzt wieder gibt oder immer noch gibt. Vielleicht die Politik der CSU.
Auch nicht schlecht.
Oder irgendwie solche Sachen, die sich seit tatsächlich 20 Jahren nicht geändert haben und aber längst hätten komplett irgendwie reformiert werden sollen.
Ja, so. Das stimmt.
Sowas gehört zurück in die Zeit und
politische Traditionalisten.
Ja, genau, so. Und hat einfach jetzt keine Daseinsberechtigung mehr.
Nee, aber das war eine sehr, sehr schlaue Antwort auf jeden Fall zum Schluss.
Okay, damit war es das auch.
Damit war es das auch. Nee, auf jeden Fall nicht. Wir kommen nämlich auch noch zu einer sehr, sehr schlauen.
Ja, mit der Frage.
Du meintest auch, dass du eine Frage an mich mitgebracht hast, ne? Mhm. Bevor ich jetzt so langsam in die Richtung der abschließenden Fragen und schönen letzten Worte irgendwo komme, will ich dir natürlich die Chance nicht nehmen.
Du hörst dir die ganzen Podcasts danach selber an, ne?
Meine? Also
ja.
Die?
Ja, die natürlich, die hörst du ja immer an. Zu gucken, was geil war.
Ja, klar, ich muss schneiden genau. Und mal
bist
gucken.
Bist du schon über diesen Punkt hinaus, wo du deine Stimme einfach nur unsäglich peinlich findest, wenn du sie aufgenommen hörst?
Ah, gute Frage. Ich höre mich selber eigentlich nicht mehr. Oder ich hab mich selber noch nie gehört.
Weil was?
Ich höre nur die Themen, um was es geht. Und was nehme ich rein und was nicht? Also wir schneiden ja meistens...
Du hörst dich doch reden.
Ja, aber ich finde es nicht schlimm, weil ich höre nicht mich reden, okay. Sondern ich höre das Gespräch.
Okay, so. Dann scheinbar hast du diesen Punkt einfach tatsächlich schon überwunden. Ja,
ich glaube, es ist eine Überwindung gewesen. Mhm. Aber am Anfang so die ersten 1, 2, 3 Folgen, dachte ich mir, es ging ganz schnell um das fränkische R, so, ja. Dass ich ja niemals rauskriegen werde.
Ich dachte, was, so höre ich mich an?
Ja, das hatte ich anfangs. Ja. Aber ich habe dann ein bisschen Mut zugesprochen bekommen, so von 1, 2, 3 Leuten, die auch gesagt haben, ey, mach dir doch keine Gedanken wegen dem R. Vor allem, wenn du es versuchst, irgendwie nicht zu sagen, dann hört es sich noch viel schlimmer an. Und dann dachte ich mir, ja, Fakt, das bin ich, so rede ich, also ist es auch okay so, wenn ich mich dann am Ende auch so anhöre. Also... Aber ich bin auch jemand, ich höre meine eigenen Sprachnachrichten nochmal an und so. Also,
ja, ich tatsächlich auch. Also aber ich hab das eben auch schon überwunden, so dadurch, ja. Dass man halt singt und sowas. Und aber am Anfang fand ich es auch so,
dann sind wir uns einig, anfangs
ja, ist es aber strange. Ich gebe dir da auch nochmal auf jeden Fall Mut dazu, dass du auch eine gute Podcast-Stimme hast. Ja, weil sie ist tief und ja,
es klingt. Deshalb habe ich auch das Argument, nicht das Argument, sondern ich höre mir das ganz zum Einschlafen an. Vor allem, wenn zwei Männer reden und beide so ein bisschen tiefere Stimmen haben, ja. Weil das beruhigt einen und dann schlafe ich dabei
absolut.
Ein. Habe ich nie als etwas Schlechtes irgendwie gesehen. So,
absolut.
Oh, scheinbar ist mein Podcast so langweilig, dass Leute dabei einpennen. Habe ich nie so gesehen.
Nein, man braucht ja auch was. Also ich kann tatsächlich auch nicht einschlafen, ohne irgendwas anzuhaben.
Echt?
Das ist, das habe ich mir leider sowas von krass angewöhnt, dadurch, dass ich auch so ein Serien- und Film-Junkie bin und mittlerweile aber tatsächlich einfach alles durch habe, was mich interessiert und dann auch auf Podcasts umschwenke.
Ja.
Ich gebe dir mal eine Podcast-Empfehlung.
Ja, bitte.
Und zwar
allen.
Ja, allen eine Podcast-Empfehlung. Talk ohne Gast.
Oh, wow.
Super gut.
Aber eine Stunde Stille. So.
Das sind zwei richtige Quatschköpfe. Ja. Der eine, ich habe seinen Namen vergessen, der ist so... Kabarettist, Pipapo, der andere macht auch irgend sowas. Zwei unglaublich krasse Quatschköpfe.
Okay.
Und das Prinzip dieses Podcasts ist, also Talk ohne Gast, sie laden sozusagen immer einen Gast ein, der dann absagt. Und dann gibt es am Anfang so eine kurze Nachricht von diesem Gast, ja, danke für die Einladung, aber ich kann nicht.
Okay.
So, und immer so. Und dann und
da sind das berühmte Gäste dann?
Nee, eher weniger. Also in Szenekreisen vielleicht. Aber ich kannte bis jetzt keinen. Und dann unterhalten sie sich kurz über den Gast, warum sie ihn eingeladen hätten und warum sie ihn gut finden.
Ach,
und
gut.
Und eine findet aber manchmal gar nicht gut und sagt dann so, ja, zum Glück ist er nicht gekommen. und dann schweifen sie in unglaublich viele komische Themen ab und das sind zwei so unglaublich krasse Quatschköpfe, die einen richtig, richtig guten Podcast-Redeflow zusammenkriegen und
geil.
Echt so Blade miteinander werden.
Blade.
Und solltest du dir als jemand deinen Podcast machen, auf jeden Fall mal zu
Gemüte führen. Mach ich auf jeden Fall.
Das ist echt gut.
Voll gern.
Voll. Ich habe auch gleich noch eine andere Frage.
Ja, hau raus.
Und zwar, tatsächlich finde ich das echt cool, dass du so diesen Podcast machst. Und ja, wie vorhin schon mal offline sozusagen kurz angesprochen haben, dass sowas in Nürnberg oder sowas ich Nürnberg zumindest nicht kenne und eigentlich ganz cool finde. Also Podcast ist ja eigentlich ganz an sich ein cooles Konzept.
Ja, vor allem ist
und,
es halt
dass man,
geworden,
und, halt so. Ja, ob man das halt eben und ob wie gesagt, ob es gibt regionale Podcasts. Du musst dich wirklich mal informieren, ob es sowas gibt. Und auch allgemein irgendwie, ob du tatsächlich vielleicht vorhast, damit ein bisschen größer zu werden. Okay. Also wirklich auf regionaler Basis sozusagen größer werden und vielleicht nicht unbedingt seriöser, weil dieses Quatschige ist ja auch auf jeden Fall das, wovon es lebt und was ist, was geil ist. Aber tatsächlich irgendwie ein bisschen Ambitionen mit diesem Podcast hast. Was es, weil ich finde, du machst es ganz gut und ich finde, alles, was man irgendwie so ein bisschen gut kann, sollte man auch irgendwie ein bisschen anfangen, größer zu denken mit. Ja.
Also ich glaube, der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass ich es nicht als Ziel habe. Mhm. Weil das Ziel war nie ein großes. Das Ziel war immer einfach für mich etwas zu schaffen, was mir Spaß macht.
Ziele niedrig stecken ist generell auch immer gut. So.
Aber in dem Fall ist es eine Plattform schaffen, und da bist du jetzt der perfekte Kandidat dafür, eine Plattform schaffen, wo Leute einfach vorbeikommen und zu sagen, so, ey, ich habe gerade was am Laufen, so ein Projekt oder irgendwie, ob das eine Veranstaltung ist, egal was es ist, wo man drüber reden kann, wo vielleicht Leute irgendwie so ein bisschen Gehör dafür finden, oder denen irgendwie auch eine Bühne bieten. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie so für mich einfach so ein Ventil, so meinen Wahnsinn und meinen eigenen Humor und meinen Blödsinn so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Aber ich habe das vor, keine Ahnung, jetzt vor 4 Monaten oder so gestartet, ohne nur ansatzweise eine Ahnung davon zu haben, wohin das mal geht. So, jetzt sitze ich hier in der 12. Folge, weißt, und rede weiterhin mit super interessanten Menschen, die ich kennenlernen darf, so mit denen ich reden darf. Und es ist so mein Privileg. Das geht nicht darum, irgendwie so mich selbst zu etablieren oder mir selbst irgendwo einen Mehrwert damit zu schaffen.
Nee,
aber
natürlich nicht.
Wohin das geht gerade so und wohin irgendwie so die Reise so ein bisschen so wohin die Reise gerade so ein bisschen geht, ist einfach extrem spannend, das auch einfach so in kleinen Schritten mitzuerleben. Und nicht zu sagen, jetzt mache ich einen krassen Step und lade mal jemanden ein, so der vielleicht Bock hat. Sondern bis jetzt sind die Leute einfach, so wie ich mit dir auch gequatscht habe, ey, hast du mal Bock so? Ja, ich habe davon gehört, ich hätte dich wahrscheinlich eh mal gefragt. Mich fragen auch Leute weiterhin. Und ich werde immer weiterhin Leute, die mich fragen, ob sie mal kommen dürfen, bevorzugen, bevor ich zu jemandem gehe und sage, ich finde dich jemand, mit dem ich mehr Reichweite erreichen könnte, interessanter, weil ich damit dann mit dem Podcast was erreichen würde. So, es ist weiterhin quasi, deshalb steht es auch so im Logo mit drin überall, dein Podcast. Das heißt, egal, auch wenn jemand einfach Bock hat, irgendwie vorbeizukommen und zu sagen, ich möchte einfach mal eine Stunde Podcast machen, weil ich es interessant finde, komm vorbei und mach. So, das ist weiterhin das Konzept. So, daran werde ich auch nichts ändern.
Ja, absolut. Also ich meine es auch gar nicht so, dass man sich jetzt selber sozusagen zu diesem großen Podcast-Star machen will, sondern ein Podcast kann ja auch einfach sehr viel Aufklärung und Information an eine breite Masse liefern.
Ja, genau.
Und eben sowas wie so Informationsaufklärung, vielleicht irgendwie im weitesten, fernsten Sinne einen Bildungsauftrag auch erfüllen, weil das ein Medium ist, was auch sehr viele Leute erreichen kann, vor allem eben auf Spotify. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es ja dafür auch irgendwie mal von der Stadt Interesse, die sagen, hey, das ist ein cooles Projekt, das fördern wir. Und
das Schöne ist
das sollen mehr Leute hören, weil es einfach auch irgendwo echt eine Sinnhaftigkeit
hat. Das Schöne ist ja, ich habe ja von vornherein würde ich gesagt, so, wir haben kein Konzept. So, und das ist es ja auch. Ich habe weiterhin kein Konzept. So, wir haben uns heute zum Beispiel vor der Folge lange Gedanken gemacht, machen wir noch ein Spiel, machen wir eine Rubrik, machen wir sonst was. Jetzt labern wir ewige Zeit schon und wundern uns beide, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Und ich brauche das nicht. So, wir müssen uns keine großartigen Gedanken machen, wenn es immer Leute gibt, die einfach eine Geschichte zu erzählen haben.
Ja,
und das Konzept, wie gesagt, dadurch, dass es nicht existent war, hat sich erst so nach und nach entwickelt. Und die Entwicklung ist noch lange nicht vorbei, glaube ich. Also habe ich so im Gespür. Und da bin ich weiterhin einfach super gespannt, wohin die Entwicklung weiterhin geht und so in welche Bereiche man sich vielleicht so ein bisschen vorarbeiten kann und eben auch mit welcher Art und Weise man einfach Leuten eine Plattform bieten kann, die tatsächlich was zu erzählen haben. So, das ist eigentlich schon alles so, glaube ich, wohin ich damit noch weiter will oder wo ich mir selber auch keine Grenzen stecken möchte. Oder allgemein den Leuten, die auch vorbeikommen.
Niemand will ergibt sich ja auch einfach von alleine.
Niemand soll mit einer Erwartungshaltung kommen. Niemand soll mit einem Ding kommen, so, ich kann da nicht mitmachen, weil ich habe nichts zu erzählen. Das soll niemals passieren, glaube ich. Das ist so das Wichtigste, glaube ich, für mich. Jo.
Voll, okay, schön.
Schön. ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Eine kleine Utopie. Was geht in 7 Jahren in Nürnberg so ab? Wie sieht Nürnberg aus? in den Bereichen, in denen du dich interessierst, etablierst und den Bereichen, wo du dich engagierst? Was ist in 7 Jahren besser, schöner als jetzt?
Ja. Weiß ich natürlich nicht. Weiß ich natürlich nicht. Wer weiß schon, was in 7 Jahren ist. Vielleicht ist bis dahin so eine krasse Scheiße, gesellschaftliche Scheiße passiert, dass wir alle gucken müssen, wo wir bleiben. Aber natürlich, man kann sich jetzt auch gerade auf die Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, so eine kleine Utopie aufbauen, was jetzt eben gerade so die Nürnberger, also Nürnberg als Stadt und Nürnberg als Kulturstadt und Nürnberg als Subkulturstandort angeht. Wenn wir alle in den nächsten Jahren dabei bleiben bei diesen ganzen Sachen, die jetzt gerade irgendwie so emporkommen, wenn wir da alle motiviert dabei bleiben und alle gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir Nürnberg, denke ich, viel bewegen und auch für zukünftige Generationen einfach Nürnberg wieder ein Stück weit lebenswerter machen. Also, das ist jetzt natürlich sehr in meiner Blase gesprochen, in unserer Szene sozusagen und uns irgendwie. Aber ja, also in 7 Jahren ist tatsächlich dann wieder die nächste Kommunalwahl. Also nächstes Jahr ist die nächste, dann 6 Jahre später wieder die übernächste.
Vielleicht habt ihr Fragesteller
und vielleicht
auch das dabei bedacht.
Ja, eventuell.
Es kam vom Kombinat Weichensteller, so von den Freunden vom Stellwerk von uns.
Und ja, also
Grüße natürlich,
genau. Grüße an das Stellwerk, der Kombinat Weichensteller, danke für die Frage. Ja, wenn wir da alle dabei bleiben, dann gibt's keine Sperrstunde mehr. Wir haben alle einen Proberaum. Jeder seinen eigenen. Wir haben alle eine schöne Künstlerförderung in Nürnberg. Wir haben einen Nachtbürgermeister in Nürnberg. Ja. Wir haben in 7 Jahren, sagen wir mal, in 7 Jahren ist dann schon die Kommunalwahl vorbei.
Ja.
Und wir haben dann vielleicht sogar 10 bis 20, oder das ist sehr, sehr utopisch.
Ja, komm, nehmen wir die. Wir nehmen die Utopie.
Okay, wir haben dann 10 bis 20 Stadtratsplätze mit der Politbande.
Yay.
Und um jetzt mal den Bogen zur Politbande zu spannen, was noch so ein bisschen ein Pendant zum Kollektiv ist, aber auf eben wirklich politischer Ebene.
Ja.
Also die Politbande ist ein Verein zur Förderung von Soziokultur und kulturellen Freiräumen und Partizipation, der sich dieses Jahr gegründet hat. Und wir stellen eine Wählerliste für nächstes Jahr, bestehend aus 70 Leuten, weil man immer den kompletten Stadtrat sozusagen in der Theorie stellen muss, um anzutreten. Das geht jetzt gerade alles los. Im November jetzt beginnt eigentlich gerade schon der Wahlkampf. Wir brauchen für die Liste nächstes Jahr, für die Kommunalwahl, 610 Stimmen, um diese Liste zu legitimieren.
Okay.
Diese 610 Stimmen müssen im Zeitraum von Mitte Dezember bis Mitte Januar eingegangen sein. Und um diese Stimme abzugeben, muss man mit seinem Ausweis im Rathaus vorbeigehen und dafür unterschreiben.
Okay.
Und wenn wir diese 610 Stimmen zusammenbekommen, dann ist unsere Liste nächstes Jahr auf der Stadtratswahl mit dabei, Politbande. Und jeder, der das hört und auch ganz viele weitere aus unserer Szene, ist das für dieses sehr interessant. Also jeder sollte sich mal darüber informieren, www.politbande.de, die ganzen Forderungen. Da geht es dann nicht.
Bogen gespannt jetzt wir zwei.
Ja, da geht es dann nicht nur um jetzt hier so Feier, Kultur, da geht es auch, da geht es um alles. Ja. Da gibt es Arbeitskreise für Digitales, Verkehr, Soziales. Also wirklich.
Ich habe mir vorhin die Internetseite
noch kurz angeschaut. Also es deckt alle kommunalpolitischen Themen ab.
Ja.
Und es sind super schlaue Leute, motivierte Leute dabei, die sich sehr viel Gedanken gemacht haben. Und wir versuchen jetzt eben auch nächstes Jahr schon Leute in den Stadtrat zu bekommen, um einfach die Interessen, unsere Interessen, die, denke ich, sehr, sehr, sehr viele Leute teilen, vor allem in dieser jungen subkulturellen Szene in den Stadtrat zu bringen und die dort zu vertreten,
ja,
und vor allem mal für ganz, ganz große Transparenz im Stadtrat zu sorgen.
Ja.
Vor allem,
die fehlt auf jeden
ja,
Fall.
Ja, absolut. Man hat keine Ahnung, was im Stadtrat beschlossen wird, was in 2-3 Monaten vielleicht kommt, und man wird immer so als Bürger vor vollendete Tatsachen, ja, gestellt.
Was ja auch Hand in Hand geht, finde ich für mich persönlich immer sehr wichtig, mit der Attraktivität für junge Leute.
Ja,
genau. Mit der Kommunalpolitik, die
genau, attraktiv. Und Politik ist immer so fern, weißt du? Und wenn man wenn dann von uns jemand nächstes Jahr bei den Kommunalwahlen, wenn wir 1-2 Stadtplatzplätze ergattern, dann hat man da wirklich im Stadtrat von den Leuten, die Sachen mitentscheiden, Leute, ja, aus unserer Szene mit dabei,
ja,
die unsere Interessen vertreten und uns über jedes Gespräch und jedes Vorhaben, das im Stadtrat besprochen wird, auch informieren. Und dann, ja, und das ist super wichtig, weil wenn dann mal irgendwas besprochen wird, was echt irgendwie scheiße wäre, und normalerweise bekommt es niemand mit, und ja, dann kann natürlich niemand dagegen handeln,
ja,
und dann wird es beschlossen und dann, wie gesagt, stehst du vor den Tatsachen.
Ja, dann dürfen Stimmen auch mal laut werden.
Genau. Und so kannst du sagen, so hast du vorzeitig die Information aus dem Stadtrat, hey, es wird hier gerade das besprochen,
ja,
und es wäre echt schlecht. Und dann kann man sofort mobil machen und sagen, ja, nee, wir bringen jetzt mal gleich eine Demo auf die Beine und hier, das wird nicht gemacht. Und so viele Stimmen sind dagegen,
ja,
weil alle mitbekommen, dass das gerade irgendwie Thema ist.
Ja.
Und wenn die Sache wächst, also ich denke, das ist alles, was jetzt hier gerade aufkommt, das Kollektiv und die Politbande sind super wichtige Institutionen für die Stadt Nürnberg,
ja,
um uns eine Stimme zu verschaffen und um uns Mitspracherechts und Partizipation einfach zu gewährleisten.
Ja.
Man kann auf kommunaler Ebene einfach super viel bewirken, und da muss das Interesse wieder geweckt werden,
ja,
weil auch vor allem den jungen Leuten, und dass wir da und auch einfach wirklich irgendwie rübergebracht werden, dass wir da wirklich was verändern können zu unseren Gunsten.
Du mir noch mal, dass dein Glückskeksspruch nicht zutreffend ist, Alter.
Glückskekse werden gestrichen von der Liste, die mir scheißegal sind. Voll geil, Glückskekse. Schmecken scheiße, aber die Sprüche sind der Hammer. Richtig gut. Auch Horoskop, voll geil. Ja, richtig Hammer, trifft immer zu.
Ja, schön.
Also vielleicht das abschließend zu der Frage, was ist in 7 Jahren vielleicht alles besser?
Ich sehe in 7 Jahren uns immer noch hier sitzen, uns immer noch Weinschollen trinken,
oh ja, oh Gott,
und uns aber lange nicht mehr über die gleichen Dinge beschweren.
Oh ja, das ist sehr schön gesagt.
Das sind meine kurzen und prägnanten zusammengefassten, ja, Schlussworte.
Kann ich 100% so unterschreiben. Schön wär's. Vor allem die Weinschorle. Ja.
Hannes, abschließend, es war mir ein Riesenfest, dass ich dich zum einen besser kennenlernen durfte, zum anderen, dass du vorbeigekommen bist, um ein bisschen über Themen zu sprechen, die auch mal nicht nur Blödelei sind.
Heute hat ein bisschen der Quatsch gefehlt, ne?
Ja, nee, überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Den Quatsch machen wir jetzt einfach noch im Nachhinein.
Ja,
du kannst auch gerne nochmal kommen.
Ja.
So, allerspätestens in 7 Jahren.
Ja,
so,
genau.
Falls du dann neben deinen Stadtrat-Tätigkeiten noch irgendwie ein bisschen Zeit findest. Nein, der Quatsch hat nicht gefehlt. Auch, wie gesagt, dafür ist die Bühne eben da. Und ich glaube, wir zwei trinken jetzt vielleicht noch so ein Weinschörchen.
Der Wein muss noch leer werden.
Ah, oh Gott, ja. Ich muss ja morgen nicht in die Arbeit.
Musst du nicht?
Ja, doch, musst du. Er sagt, nee, egal. Wie gesagt, vielen Dank dafür, dass du vorbeigekommen bist. Hast du noch abschließende Lifehack oder blödsinnige Worte, um noch ein bisschen Quatsch reinzubringen? Wahrscheinlich nicht. Ne?
Nö, ich glaube, es wurde alles gesagt.
Es wurde alles gesagt.
Grüße an Mama und Papa. Und ja.
Ja, jetzt kannst du froh sein. Die Folge kannst du jetzt auf jeden Fall Mama und Papa zeigen. Ja. Es war nicht so viel Quatsch dabei. Ich habe dich auch nicht in eine prekäre Lage dazu gebracht.
Überhaupt nicht.
Mach ich ja eh nie. Hier nochmal auch die Info natürlich. Irgendwie schaut auf Instagram vorbei, schaut auf Facebook vorbei, bei Kollektiv. Schaut bei der Politbande vorbei. Und wer Bock hat, hier mal irgendwie auch vorbeizukommen, zu quatschen, ihr seid alle herzlich willkommen. Dafür ist der Podcast da. So wie es der Hannes eben auch gemacht hat. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Hannes?
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Von mir ebenfalls. Dann macht's gut. Passt aufeinander auf und seid lieb zueinander. Tschüss.